Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
Hallo und herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Am Mikrofon ist Tom R. Schulz. Das folgende Gespräch habe ich in einer Wohnstube in der Schweiz geführt, in Zofingen im Kanton Aargau, bei Dieter Ammann zu Hause, einem Komponisten, von dem ich bis dahin noch gar nicht wirklich viel gehört hatte, der mich aber brennend interessiert, seit ich weiß, dass von ihm etwas aufgeführt werden wird bei dem Festival Elbphilharmonie Visions im Februar. Und das ist eine Komposition, die Pierre Boulez immerhin uraufgeführt hat. Und ich habe mich ein bisschen geniert, dass ich keine Ahnung so richtig hatte, wer Dieter Ammann eigentlich war, bis ich bei YouTube eine Geburtstagsadresse von Wolfgang Riem an ihn gefunden habe, die ich so wahnsinnig sympathisch fand, dass ich sofort begann, mich für das Komponieren von Dieter Ammann zu interessieren. Und das hat sich sehr gelohnt, wie ich finde, und ich wollte ihn kennenlernen. Und wir haben uns lange unterhalten über seine Musik und auch über seinen Werdegang natürlich, der recht untypisch ist, insofern als er eigentlich recht autodidaktisch an vieles herangegangen ist und lange Zeit als Free-Funk- und Jazzmusiker gearbeitet hat, ehe die Komposition ihn mehr und mehr gefangen nahm. Und das ist sein Beruf, wenn man so will, Komponist, aber er lebt nicht vom Komponieren, sondern er lebt vom Unterrichten. Und das ist ihm auch wichtig, dass er nicht Not hat zu komponieren, um überleben zu können, sondern dass das Komponieren für ihn immer noch etwas ist, was er zwar mit ungeheurer Werbe und Energie betreibt, aber eben ohne den ökonomischen Druck dahinter. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Konzert mit ihm und ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Gespräch, das wir geführt haben.
Liebe Dieter Ammann, ich möchte fast sagen, herzlich willkommen in Ihrem Zuhause. Ich bin in Zofingen in der Schweiz. Wir sitzen in Ihrem Esszimmer und sprechen über Ihre Musik und über Ihr Leben.
Schön. Sie waren ja fast früher da, genau, als ich. Also Sie hätten mich eigentlich wirklich empfangen können.
Ich hätte Ihnen beinahe die Tür öffnen können, genau. Ja, Zofingen. Zofingen ist Ihr Lebensmittelpunkt, kann man sagen, zumindest in den letzten 30 Jahren mindestens. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie so viel gereist sind früher als Live-Musiker, dass Sie ein tierisches Bedürfnis danach haben, zu Hause zu sein und viel zu Hause Zeit zu verbringen.
Absolut. Es ist, also meine Frau hat kürzlich zu mir gesagt, du lebst eigentlich schon wie ein Pensionär. Da habe ich gesagt, das ist super, da muss ich nicht mehr viel umstellen, wenn es dann soweit ist. Wobei als Komponist ist man eigentlich dann doch nie
nicht an die Altersgrenzen gebunden,
ja,
so richtig.
Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass ich habe eigentlich, lebe ich seit 60 Jahren in Zofingen, einfach mit ein paar Jahren Unterbruch. Mhm. Aber mein Geburtshaus ist 80 Meter so von hier und dann das Haus ab 10, als wir da umgezogen sind, das sehe ich auch von hier aus. Ich habe so ein Dreieck, aber ich sage immer, der letzte Punkt, dann, der auch noch in der Nähe liegt, ist dann der Friedhof in Zofingen.
Auf dem Sie beigesetzt zu werden,
ja, absichtlich eines Tages. Ja, ich denke schon.
Haben Sie denn mal längere Zeit irgendwo anders richtig gewohnt?
Ja, natürlich. Also ich habe in Zürich gelebt. Ich habe in einer Wohngemeinschaft, das war damals ziemlich spektakulär, in einem kleinen Bauerndorf hier im Hinterland gelebt, noch im Aargau, also zum Kanton Luzern. Und das war natürlich für die Dorfbewohner durchaus eine Provokation, weil wir waren alle relativ, sagen wir mal, unangepasst. Und dann ganz schlimm natürlich war das dann, als eine der Bauerntöchter aus dem Dorf selber zu uns auch leben kam, zu Hause aus. Ja, das war dann wirklich, da gab es Dorfkrieg.
Das war eine Musikerkommune mit
Kommunen? Ja, zwei Musiker, ein Bioladenbesitzer, Betreiber und der vierte Posten war dann jeweils wechselnd. Also da kamen und gingen die Leute. Aber es war eine gute Zeit. Ich war auch in Berlin zweimal, einmal 8 Monate und einmal so schon, also ein halbes Jahr.
Schon als Stipendiat für irgendwas?
Das erste Mal als Musiker, Freischaffender und das zweite Mal als Stipendiat von, das war, glaube ich, das Aargauer Kuratorium. Ja, die hatten, und dann war ich auch in Weimar als Stipendiat der Franz Liszt Stiftung, als Weimar Kulturhauptstadt Europas war. Das war auch eine gute Zeit. Da habe ich sogar tatsächlich ein ganzes Stück in 7 Monaten fertig gebracht.
Das Stück ist wahrscheinlich sehr kurz.
Nein, es dauert 18 Minuten. Das ist eine Streichtrio, gehörte Form, Hommage. Oh, und, okay. Aber das ist schon verrückt, wenn man natürlich dann wirklich durch gar nichts mehr abgelenkt wird.
Ja. Wir müssen ein bisschen natürlich reden über diese beiden Teile Ihres Lebens, Ihres musikalischen, künstlerischen Lebens, nämlich den des freien Musikers, über den wir schon so ansatzweise gesprochen haben, und über den des stetig erfolgreicher werdenden Komponisten zeitgenössischer Musik. Sehr interessant ist ja, dass Sie eben keinen konventionellen Lebenslauf haben, in dem Sinne, dass Sie Jugend musiziert, wenn es das gibt in der Schweiz, Wettbewerbe gewonnen hätten auf der Violine und irgendwann ist dann die Hochschule gekommen, dann haben Sie Instrumente studiert und Komposition, sondern Sie waren eben eigentlich ein Free-Funk- und ein Rockmusiker und haben irgendwie die Transition unmerklich.
Ja, das klingt geschafft. Jetzt halt so, wie wenn es nacheinander gewesen wäre. Aber eigentlich muss ich ehrlich gestehen, ich bin mit 4,5, mit 5 in die Klavierstunde geschickt worden. Und einfach, weil man ein Talent sah, und das war dann schön, beim Onkel Frank habe ich da Klavierstunden gehabt.
Und, ein Nennonkel oder der Bruder Ihrer?
Nee, man hat ihn Onkel genannt. Okay. Er war Privatlehrer, ein ganz lieber Mensch. Und jedenfalls, schon damals war ich ziemlich notenscheu und hatte ein gutes Ohr. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich oft gesagt habe, Onkel Frank, kannst du mir das Stück noch einmal vorspielen? Dann bin ich nach Hause gewetzt und habe es möglichst schnell nach Gehör auf das Instrument übertragen. Und wenn man alte Noten sieht, irgendwie im Notenbüchlein der Annahme, Magdalene Bach, so, da habe ich alles mit Farben angemalt. Also eigentlich kann ich bis heute nicht so richtig Noten lesen für einen Komponisten. Meine eigenen zum Glück schon, weil die stelle ich mir ja zuerst im Kopf vor.
Weil die das Ergebnis der Vorstellung sind.
Richtig. Aber nochmals, also die klassische Musik war schon immer da, nur mein Vater war ein brillanter Stegreifpianist. Er hätte Musiker werden wollen, durfte von zu Hause her nicht. Da hieß es, wir gehen an die ETH, das machen wir seit Generationen und so.
Und das hast du dann auf ein Ingenieursstudium rausgelaufen?
Er hat dann Biologie gemacht und ist dann Lehrer geworden. Mhm. Und er hat aber sein Studium mit Tanzmusik verdient.
Ich habe ein Foto gesehen mit seinem Orchester.
Ja. Ja, genau.
Das hat er extra
40er
Jahre.
Ja. Und die hatten auch keine Arrangements, oder? Die haben alles aus dem Radio abgehört und versucht aufzuschreiben und so, das nachgespielt. Und ja, er war einfach ein wandelndes Musikautomat. Also er hatte so viele Lieder und das war uns auch egal, ob wir die Sonata Facile oder das Basel am Imri oder eine Elling-Nummer. Wir haben einfach alles nach Gehör ihm nachgespielt, mein Bruder und ich.
Beide auch auf dem Klavier?
Ja, auch. Aber wir hatten auch Trompete zu Hause, wir hatten Harmonika, wir hatten also ziemlich Gitarre. Wir haben alles ein wenig spielen können.
Das spielte der Vater alles und das
er dann, spielte Klavier.
Er spielte nur Klavier. Und die anderen Instrumente kamen dann einfach so.
Die lagen so rum, dann hat man eine alte Trompete nach Hause gebracht, dann war mein Bruder hat dann in der Jugendmusik gewirkt und so. Und das war einfach so ein lustvolles Musizieren nach Gehör und ich bin wirklich sehr dankbar. Das war einfach die beste Schulung auch des inneren, des Ohrs. Und dann halt so mit 12, 13 ist man so, hat man die E-Gitarre entdeckt oder und ist man in eine Band spielen gegangen, Covers, und mit 15, 16 hat mir ein Musiklehrer hat mir den Jazz ein wenig eröffnet. Ich habe den aber schon, älteren Jazz habe ich schon gekannt, aber halt die modernen Sachen nicht. Da war ich Adderley-Fan und so Fan. Und jedenfalls irgendwann, glaube ich mit 18 oder 19, wurde ich gefragt, ob ich eben bei einer, ja, man kann sagen, das war eine ziemlich progressive, da haben wir jetzt ziemlich vieles ausprobiert. Und 2-3 Jahre später kam dann diese...
Welche Band war das?
Ja, also die hieß Export und dann hieß wieder anders. Es war mehr so ein Pool von Musikern.
Ja.
Da ging es eigentlich gar nicht so sehr ums Live-Spielen, sondern wirklich ums Ausprobieren. Und dann kam Donkey Kong's Multiscream, eine Band, die in Zürich stationiert war. Und dort haben wir, mir war das gar nicht bewusst, dass wir anscheinend so innovativ waren, dass wir dann, plötzlich hieß es dann, dass das aus der Schweiz kommt und die haben den Jazz vom Kopf auf die Füße und so weiter. All diese Sprüche.
Ihr wart auch international erfolgreich.
Ja.
Ich meine,
das war schön.
Die Band auch mal gehört irgendwie.
Ja, das kann sein. Also in Deutschland haben wir ab und zu. Aber natürlich mit Geld war das nicht so.
Und da waren Sie Bassist in der Band oder Multi-Instrumentalist?
Da habe ich Trompete, Keyboard gespielt, aber auch zweiter Bass. Wir haben oft mit zwei Bässen experimentiert, was einfach toll ist.
So Jamaladin Tapkuma.
Zum Beispiel. Genau, die beiden. Wie heißt der andere? Gerald Weasley. Also als Musiker würde ich mich schon als improvisierender Musiker bezeichnen, aber die klassische Musik war mir insofern natürlich im Ohr, da ich immer auch Instrumentalunterricht hatte.
Und das war vom Repertoire her aber doch mehr klavierbasiert.
Ja,
das Klassische.
Nur auf den anderen Instrumenten bin ich eigentlich Autodidakt. Bin zwar allerdings dann auf Kontrabass noch 3 Semester an die Jazzschule Bern.
Mit Bowing und allem drum und dran? Oder
ja, ja, schon ein wenig, aber schon vor allem Zupfen.
Ja, ja. Ja, ich meinte jetzt auch, die klassische Musik war schon prioritär dann klavierorientiert oder nur, war da viel symphonisches Repertoire? Oder
nur in den Klavierstunden. Ja. Natürlich, mein Papa hat halt die großen Messen und all das gesungen im Lehrergesangsverein und man ist an die Konzerte gegangen und so, aber als klassischer Musiker in dem Sinn habe ich mich sowieso nie bezeichnet, aber habe ich wirklich nur das Klavierrepertoire gelernt, so bis...
Wie ist denn das jetzt so... ausgebufften Orchestermusikern gegenüberzustehen. Gibt es da manchmal so ein Gefühl von, ich bin denen unterlegen?
Nein, ganz im Gegenteil, weil ich kann denen alles vormachen. Also außer wenn es, also nicht etwas vormachen, ich meine es nicht so, sondern ich kann es vorzeigen. Außer natürlich bei Doppelrohrblattinstrumenten, da habe ich wirklich wenig Ahnung davon. Aber wenn man einem Cellisten oder dem Stimmführer oder dem Konzertmeister die Geige aus der Hand nimmt, sagen, schauen Sie, diese Perkussionsfigur geht links, rechts, rechts, links, rechts und so. Und Sie sehen, ah, der hat das erprobt, das ist nicht irgendein... was immer.
Wir will uns nicht quälen, sondern ja, da soll Musik mehr rauskommen.
Ja, und vor allem, es kommt aus einem Bewegungsmoment heraus, oder? Also es sind Dinge, die ich zuerst praktiziere und dann in Notation zu gießen versuche und nicht, ah, was könnte ich Kompliziertes machen und so.
Also es kommt nicht aus der Abstraktion, nein, sondern es kommt aus der Vorstellung.
Aus dem Instrument. Ich habe auch Cello da, ich habe Papas Geige, er war auch er hat lieber Klavier gespielt als Geige. Und ich habe natürlich viel mit Musikern, Musikerinnen zusammengearbeitet, das müssen meine Studierenden alle auch immer jemanden suchen, auch für Solostücke kurze zu schreiben und die Instrumente wirklich kennenzulernen, weil es gibt leider Gottes, muss ich sagen, gibt es immer weniger Leute, die gut für Orchester schreiben können. Und mittlerweile sind auch die Professoren zum Teil solche, die das nie gelernt haben und die geben das natürlich jetzt auch nicht mehr weiter.
Also
da müssen die Orchester, müssen wir aufpassen alle, dass da nicht irgendetwas reißt, weil ich finde das den schönsten Anachronismus unserer Zeit, das Orchester.
Ja, das ist schön gesagt. Das heißt aber sogar wahrscheinlich sogar in der Umkehrung, dass die Orchestermusiker, so komplex und schwierig das Zeug zu spielen sein mag, auch wieder dankbar sind, weil sie wissen, es ist erprobt, es geht.
Richtig, und es ist nicht diese Art von Schwierigkeit, dass man zum Beispiel irgendwie ein 7-5 Verhältnis hat und man muss auf den 5. von diesen Septolen muss man irgendwas machen, sondern es ist sehr oft gespürt, es ist sehr oft auch pulsbetont. Also es sind Dinge, wo ich höre halt immer dann von den Musikern, gut, vielleicht kommen die anderen nicht, die sagen, es hat sich unglaublich gelohnt. Also plötzlich spürt man es und kann wirklich Musik machen und muss nicht mehr... kalkulieren, rechnen oder nur aufpassen oder so. Aber natürlich, es ist nicht einfach zu spielen. Vor allem hört man bei meiner Musik sehr gut, ob es stimmt oder nicht, was gespielt wird. Das ist natürlich bei einem, ich sag mal, in New Complexity, wo sie rhythmische Abläufe haben, die eigentlich vor allem Rubati darstellen, also wo man auch nicht mal vielleicht ein Tempo spürt, einen Puls, da kann man natürlich vielleicht eher ein wenig sich Freiheit nehmen, als wenn man zusammen machen muss.
Das ist ein starkes Kennzeichen, finde ich, Ihrer Musik. Wo kommt diese ungeheure Passion für dieses Perkussive her?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe immer schon die energetischen Stücke mehr gemacht. Ich habe auch zum Beispiel schnelle Bebop-Nummern zum Beispiel. Also wenn ich am Bass das habe ich lieber gehabt, als Balladen zu spielen. Und also diese Freude am Puls, auch am Tempo, was sich ja dann ziemlich bahngebrochen hat im Klavierkonzert, wo man eigentlich sagen kann, das ist dann wirklich eine Art Obsession geworden in diesen Jahren, wo ich wirklich nicht mehr anders konnte, als Puls 130 zu denken und zu spüren. Aber die Energie der Rhythmik hat mich immer fasziniert. Deshalb habe ich auch zum Beispiel viel lieber Funk gehört als geraden Rock. Obwohl das gibt überall, oder? Das hat nichts mit der Qualität der Musik zu tun. Ich mag lieber Oldschool-Hip-Hop als den neuen, weil da hat es eben halt doch noch ab und zu... Es groovt irgendwo. Und
nicht ohne Grund heißt mehr ein so Stück auch Groove bei Ihnen. Ne?
Ja, Grooves heißt es. Grooves, ja, genau. Genau. Das ist, wobei das ist gerade ein Stück, was noch, also ich muss sagen, die früheren Stücke, es wurde gerade kürzlich wieder gespielt, die sind eigentlich schon noch recht, ich sag mal, eher auf der avantgardistischen Seite, in Anführungszeichen. Mhm. Aber jetzt mit 50, 60 so, musste ich mir jetzt nichts mehr beweisen. Also ich lasse jetzt auch wieder Tonalitäten zu. Ich lasse, von mir aus kann man auch mal spüren, ah, das ist ein Vierachteltakt oder so, oder Vierviertel. Bin da ziemlich viel freier geworden. Also Grooves ist eines der Stücke, wo auch notationsmäßig sehr vieles ausprobiert wurde mit Space Notation, mit Reaktionsketten und so.
Was sind Reaktionen?
Ja, wenn du das machst, dann muss der andere das machen. Also direkt Register, ja genau. Mhm. Beziehungsweise der Dirigent gibt dann zum Teil natürlich die Einsätze, aber oder die Dirigentin. Ja, also trotzdem, ja, der Titel, den habe ich natürlich schon bewusst gesetzt damals.
Gut, ich hatte überlegt, die Schweiz verbinde ich immer mit den Basler Trommlern, mit einem wirklich ganz tiefen Wissen, würde ich fast sagen, über Perkussion, über Energie einerseits, aber eben auch über diese Exaktheit, über diese Schweizer Uhrwerkpräzision, mit der solche Dinge gebaut werden. Ist da auch ein Bezug?
Nein. Basel wurde für mich erst ein Thema im Studium und die Fasnacht, ich war nie Fasnächtler. Das ist bei uns, zum Beispiel die Luzerner Fasnacht ist komplett anders, die ist viel wilder und urchiger und so. Das ist, aber gerade die Basler Trommel, die finde ich, die faszinieren mich auch, und zwar gerade deshalb, weil sie eben exakt hinten legen. Also die machen, wenn die Piccoli spielen, dann spielen die. Die sind immer leicht laid back. Cool, das ja. Kann man echt nicht lernen. Also das muss man mit der Muttermilch oder einfach vom
als
Gehör.
Schon
von,
ja,
das ist unglaublich, wie die zusammen sind, aber zusammen immer ein wenig hinter dem Piccoli.
Ja, großartig.
Ja, es lohnt sich echt.
Das ist also ein bisschen Second Line-mäßig. Ne?
So ja, das hat was. Ja.
Eben, weil ich das Gefühl hatte, da ist irgendein Wissen über Rhythmus irgendwie. Aber gut, das ist jetzt zu weit weg für den Luzerner.
Ja, aber ich glaube schon, dass das halt davon kommt, dass wenn wir wie in der Familie ohne Noten spielen, dann war das Gehör natürlich so dermaßen offen. Also da hat man sofort, wenn mein Vater einen Übergang gespielt hat, ein wenig Rubato, zurücklenkt, dann wieder nach vorne, da ist man unglaublich auf dem Puls gesessen und hat zusammen das zu gestalten versucht. Und nochmals, die Hörerfahrung spielt halt schon eine Rolle. Also ich behaupte, wenn jemand zum Beispiel mit 16 mit Jazz beginnt, ich höre das bei Mitmusikern von mir, ob sie ganz früh damit in Berührung gekommen sind oder nicht. Und ich glaube, bei der klassischen Musik hilft es auch, wenn man früh gewisse Dinge einfach reinkriegt, ohne dass man sie zuerst dann über den Kopf. Also ich musste ja in der ganzen Harmonielehre zum Beispiel, musste ich nur noch die Namen der Akkorde kennenlernen. Aber all die Verbindungen habe ich schon lange gespielt. Und
auch die Augmented-Sachen und vielleicht
ja, auch also,
und so. Weil sie haben gut, ja
jetzt sprechen Sie von der ja. Jazz, ich spreche ja. jetzt von der klassischen Harmonie. Ja. Aber so chromatische Bässe ausharmonisieren und so. Oder natürlich zwischen die dominanten verminderten Septakkorde. Das war haben wir alles schon im Gehör gehabt. Und
in deshalb den
fiel mir auch ja, das Studium fiel mir relativ leicht jeweils. Ja.
Dann vor 30 Jahren ungefähr kam die Transition.
So diese langsame,
schleichender Übergang zum mehr und mehr Komponieren. Ich habe das nachgelesen. Es ist ja eher anekdotisch, dass Sie dann für den verstorbenen Vater eines Freundes eine Art Trauermusik oder was auch immer das war, komponiert haben, auf seinen Wunsch hin.
Nicht ganz, das war die Ausstellung. Heute ist der Willy Müller-Brittenau nicht mehr am Leben, der Kunstmaler, das ist richtig. Und dem sein Sohn war der Pianist des Ensemble für Neue Musik Zürich.
Ah, okay,
und in erweiterten Cis-Moll, im Krokus-Tonstudio. Krokus war die berühmteste Rockband der Schweiz lange Zeit, oder vielleicht auch heute noch, was die Verkaufszahlen anbelangt. Mhm. Jedenfalls in ihrem Studio hab ich dann diese Komposition, wirklich jede Stimme einzeln mit Sinti-Sounds, aber das waren wirklich gute, also das waren schon gesampelte Sounds, eingespielt, zuerst die Bässe, Celli, Bratschen, Geigen, und das wurde dann ab Band immer wieder wiederholt.
Ja.
Und da kam eben dieser Sohn, schaute sich die Ausstellung des Vaters an und sagte, du, wer hat dir das Stück geschrieben? Und dann, die suchten gerade ein Programm, haben die zusammengestellt, das hieß Jazzmusiker schreiben für Ensemble. Und da hat Christian Mutspiel geschrieben und ich und der verstorbene Urs Blechinger.
Ja.
Dieses Stück wurde gehört, und dann kam halt die nächste Anfrage.
Und dieses Stück war dann noch für eine Art Jazzbesetzung?
Nein,
oder war das richtig schon
war für das Sextett, also das ist Biroliner mehr oder weniger. Also was man halt so typisch als Sextett macht, Flöte, Klarinette, Geige, Cello, Klavier, Perkussion. Mhm. Und das war meine Frühsünde. So, also ich würde jetzt das
ist
nicht
das
unbedingt.
Ist das Freedom of Speech oder welches nee, Stück?
Das war schon das zweite für die. Ja. Das erste hieß Notorisch Motorisch.
Notorisch
auch hier wieder ein Hinweis auf das Rhythmisches.
Ja.
Und ja, also das würde ich jetzt heute nicht mehr spielen lassen. Aber anscheinend hatte es seine Qualitäten, deshalb wurde ich dann wieder angefragt für ein nächstes. Und so hat sich das ergeben.
Und wenn man auf Ihre Homepage guckt, gibt es, glaube ich, ab 1993 oder so, gibt es dann das erste Werk, ja. Wenn man da so Chronologie anguckt.
Genau,
ne?
Das ist noch Notorisch Motorisch.
Genau.
Ja, das war das Developments, das war ein Stück für Blechbläser Quintett. Und da ich Blechbläsermusik vor allem kannte, ich war ja Militärspieler auch, das war ja so eher leichte Musik und Divertimento-mäßig und so.
Beim Militär?
Also generell, wenn man so, oftmals hört man doch so diese Brass-Geschichten, die sind meistens sehr auf der hellen Seite, sage ich mal. Und ich habe dann ein ziemlich komplexes, serielles Stück geschrieben für dieses Blechbläser-Quintett. Und das hat dann auch einen Wettbewerb gewonnen und dann musste ich mich sofort, weil ich habe gemerkt, das ist einfach nicht mein Ding, wenn ich Intervalle mit Dauern verbinde und die Lautstärken auch noch serialisiere, irgendwie fühlte mich dann schon sehr eingeengt.
Ja.
Und dann habe ich als Reaktion darauf, das war auch eine Bestellung von einem Cellisten, der spielt heute noch bei den Berlinern, David Rieniger, ein toller Schweizer Cellist, der brauchte das für den Tschaikowski-Wettbewerb Moskau. Deshalb durfte es auch anspruchsvoll sein. Ich habe dann Cello gekauft zuerst mal und eben ein paar Monate ausprobiert. Und dieses Stück ist eigentlich wirklich aus vier Tönen, praktisch nur vier Töne aus diesem Blechbläser-Quintett. Und die werden extrem streng. Es gibt vier Transpositionsgruppen fertig. Aber dafür habe ich alles andere komplett frei mir gesagt. Ich will in der Klangfarbe, in der Rhythmik, in der formalen Dramaturgie, ich will überall die totale Freiheit haben. Und das Stück nehme ich heute, also erstens mal finde ich, es ist immer noch ich stehe sehr dahinter. Und zweitens ist es, wenn ich irgendwie...
Ist das Stück, was der Hornung auch spielt
in den
Videos?
Es gibt nur das.
Ja,
es gibt
das
nur das.
Beeindruckend.
Das ist überhaupt das einzige Solostück, das ich geschrieben habe. Und jedenfalls, dort habe ich auch diese Dinge oder halt ausprobiert, das Rasquillado und das Tapping und so und geht diese Figur in dem Tempo. Jedenfalls wollte ich sagen, dass dieses Stück nehme ich heute noch ab und zu mit, wenn ich irgendwo meine Musik vorstelle, weil dort kann ich wirklich in Sachen Ton hören einfach noch jeden Ton erklären. Und das kann ich jetzt zum Beispiel heute überhaupt nicht mehr. Also ich bin jetzt an einem Bratschenkonzert, danach gibt es ein Orchesterstück für die Berliner, so wie es aussieht, aber das Bratschenkonzert muss ich zuerst wirklich fertig kriegen und ich habe ein paar Monate Pause eingelegt. Eigentlich wollte ich nicht, aber ich bin irgendwie, hat sich einfach so ergeben. Und wenn ich jetzt zurückgehe, mir war in den Momenten, wo ich das geschrieben habe, ist mir völlig klar, was ich will. Aber aus der Distanz heraus habe ich manchmal das Gefühl, wie bin ich darauf gekommen? Und was wollte ich, also wo könnte das jetzt hingehen? Und so, da ich ja eben nicht mit prädeterminiertem Material arbeite, muss ich quasi in der Vorstellung bleiben können. Und wenn, jetzt habe ich einen totalen Filmriss. Es ist tatsächlich so, wie wenn Sie einen ersten Teil hätten und Sie haben keine Ahnung mehr, was die Story war.
Ui.
Und Sie müssten jetzt weiter, also da muss ich mich jetzt dann wirklich wieder
reinklemmen. Und das ist das besagte Bratschenkonzert.
Ja, genau.
Das ist für die Basler
Kammerorchester. Basler Sinfonieorchester und Münchner Kammerorchester.
Ja.
Wieso sind Sie so gut informiert?
Ja, ich orientiere mich. Kleine Parenthese.
Ja.
Ich habe, das muss ich auch gestehen, eigentlich wirklich erst bewusst Notiz genommen von Ihrer Arbeit über ein Geburtstagsvideo von Wolfgang Riem, das mich so gerührt hat und so gefreut hat und was ich so persönlich fand und so außerordentlich, dass mein Herz quasi schon für Sie aufging, ohne dass ich irgendeinen Ton gehört hatte. Und es ging auch für Wolfgang Riem noch viel weiter auf, weil ich dachte, wer so über einen, ja, Schüler, das ist ja lange vorbei eigentlich, oder es ist sehr kollegial alles inzwischen, aber wer so differenziert und so warmherzig über das Werk von einem anderen sprechen kann, das ist schon toll. Und er hat dieses herrliche, alte deutsche Wort von der Triftigkeit, wo ich dachte, wer kennt das Wort noch?
Ist mir auch
wer benutzt es? Und es ist so wahrscheinlich total richtig. Weil als ich dann angefangen habe, Ihre Stücke mehr zu hören, habe ich das total nachvollziehen können, was er meint. Da ist ja überhaupt nichts irgendwie zufällig und da ist nichts am falschen Platz. Und hier alles hat seinen Sinn in der kleinsten, meticulösen Verwinkelung.
Ich glaube schon, was ich versuche. Ja, also bei Wolfgang, der Witz ist, ich war nicht mal sein Schüler, sondern ich war frisch als Theorielehrer angestellt in Luzern, als er in 97, ich war schon 5 Jahre oder so da. Aber jedenfalls, er war dann Composer in Residence, damals noch an den Festwochen. Und dann hat er Kurse gegeben am ehemaligen Konservatorium Dreilinden auf dem Hügel. Und ich habe meinen Theorie-Nebenfachstudierenden gesagt, hey Leute, wir können jetzt einfach nicht Bach-Choräle schreiben, wenn der Riem im Haus ist. Wir müssen da zuhören gehen. Und da bin ich jeden Tag mit den wechselnden Studentengruppen da reingesessen. Es war total spannend halt. Und irgendwann mal hat er gefragt, wer sind Sie? Weil ich, die Kursteilnehmer waren ja vorne jeweils in diesem Saal. Dann habe ich gesagt, ich unterrichte hier und so. Dann hat er gesagt, komponiert. Und dann sage ich, ich komponiere auch. Und dann hat er gesagt, nehmen Sie doch ein Stück mit von sich. Dann habe ich gerade ein Saxophonkonzert, das war meine erste Komposition, wo Orchester beteiligt ist, das mitgenommen und die Aufnahme mitgenommen. Und er war einfach wirklich, man kann sagen, das war so ein wenig Liebe auf den ersten Blick. Dann habe ich eigentlich lange nichts mehr von ihm gehört. Und dann hat sich so ein Briefwechsel ergeben. Und wo es dann richtig abging, war, als er in Davos Composer in Residence war, am Young Artists in Davos Festival. Da hat der Leonard Scheuch vom Bernreiter hat ihn gefragt, Sie, wer ist das, den Sie immer so liebevoll umarmen? Und so. Und dann hat er gesagt, was, den kennen Sie nicht, das ist der Komponist aus eurem Land. Und dann hat mir das eigentlich verholfen dann zu Kontakt mit ich wäre nie von mir aus zu einem Verlag gegangen. Ich habe gesagt, schaut mal, ich schreibe gute Musik. Das konnte ich nicht. Und jetzt, weißt du, mittlerweile sind Wolfgang und ich, wir sind schon viel mehr als einfach nur Berufskollegen. Also das geht dann auch ganz ins Private rein.
Ich war in Karlsruhe, ich habe ihn besucht. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich dann dachte, wer so redet über andere, der muss ein guter sein. Wir haben so ein kleines Ding bei uns auf der Website, kannst du mal angucken.
Ja, gerne.
Wo er so ein paar Sachen sagt und das ist irgendwie sehr, sehr schön.
Schön. Aber wenn du seine über 620 Werke durchliest, denkst du schon, was, noch ein Stück für Oboe, Harfe und denkst, hey, der Mann muss ja produziert haben. Einfach unglaublich.
Wie verrückt und wahnsinnig früh angefangen hat.
Auch. Ja.
Und rausgehauen.
Ja, das Orgelwerk, das Gesamte, hat er mit 16 fertig.
Ja. Unglaublich.
Nein, aber der Typ ist ein Universalgeist.
Ja.
Du hast vorher noch was gesagt wegen Wolfgang, da wollte ich noch was ergänzen. Wegen des Einflusses von, sag ich mal, des Alltags oder der Realität der Gelebten ins Werk. Mhm. Das habe ich bis jetzt auch immer negiert oder vermieden. Und ich meine, bei Mozart war es ja so, dass er auf den Tod des Kanarienvogels reagiert hat anscheinend, aber nicht auf den Tod seiner Mutter zum Beispiel. Mhm. Also ich glaube, man muss sich da nicht schämen, wenn man sagt, nein, meine Musik ist ein Angebot, um den Geist und die Sinne anzuregen. Aber ich sage immer, wissen Sie, wenn ich politisch etwas sagen möchte, dann würde ich eine Rede schreiben oder ich würde einen Text schreiben. Dann würde ich das nicht via Musik ausdrücken, sondern ich möchte gern, dass der Klang seine eigene Geschichte ist. Nicht erzählt, sondern wirklich die Klanglichkeit ist der Inhalt der
Musik. Ist das deshalb einfacher, einfach auch, weil wir in einer vergleichsweise freien Gesellschaft
leben? Natürlich.
Also wir sind ja nicht unter den Lebensbedingungen von Schostakowitsch oder Valentin Silvestrov oder solchen Komponisten, wo man immer das Gefühl hat, man hört die Repression.
Ich bin eben nicht sicher bei Schostakowitsch, ob wir da nicht zum Teil
wirklich übertreiben.
Ja, würde ich auch sagen. Rein Geheimnissen. Weil es kommen gewisse Themen, kommen in komplett anderen Kontexten, wo du dann sagen müsstest, aha, aber ja, vielleicht ist es doch nur ein guter melodischer Duktus gewesen, den er halt übernommen. Ich habe zum Beispiel heute im Bim, Bam, 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 Diran, Tan, Tan, Tam, Bam, Tam, Tirlegedin, Tirlegedin. Das kommt ja etwa in 4 oder 5 Stücken in komplett unterschiedlichen Kontexten vor. Und zudem hat er ja manchmal auch Zirkusmusik noch geschrieben, wo in Phasen, wo man sagt, ja, da ging es ihm aber ganz hundsmies und so. Aber ich meine, bei Tschaikowski höre ich jetzt auch nicht die Homosexualität heraus.
Unterdrückte,
Höre ich nicht heraus. Ja. Und ich finde, das macht auch nichts, weil wenn die Musik so gut ist, dass sie vielfältig erfahrbar ist, also dann ist sie eben nicht eindimensional, sondern mehr, die man, dann kann sich ja jeder so nähern und bekommt auch etwas in der Auseinandersetzung damit, wo er dann nicht durch das Nadelöhr, so ist es richtig, das Musik hören, und wenn du das nicht hörst, dann hörst du falsch. Ja, das wäre komisch. Weil das ist ja das Faszinierende der Musik, dass sie eben nicht, selbst Sprache steht ja meistens für Dinge, vermittelt dir einen Content. Es gibt natürlich reine, lautmalerische Sprache, aber
oder die Poesie kommt ihm etwas näher.
Genau.
Das stimmt. Also wo man dann das Gefühl hat, da ist so viel Deutungsmöglichkeit.
Ja, ja, ja. Und schöne Symbiose, finde ich auch. Ja. Ja. Ich wollte nur sagen, ich habe das eben auch immer negiert, aber jetzt, als dieser Krieg losging, ich habe sogar im Interview zu meinem 60. NZZ, habe ich gesagt, hören Sie, ich bin überhaupt nicht in Stimmung, jetzt da über meinen Werk zu sprechen. So, der Krieg, also das hat mich echt beschäftigt, und ich habe jetzt übrigens auch eine Armenierin, eine Belarusin, zwei Russen, und die sind also
als Kompositionsstudenten.
Ja, die sind alle wirklich nicht zuletzt aufgrund der sehr miesen Verhältnisse, also auch die beiden Russen. Und jetzt habe ich tatsächlich, werde ich eine Allusion von Der Tod und das Mädchen einbauen. Und zwar, das kam wirklich von selber. Plötzlich habe ich gemerkt, bam, 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 scheiße, ich habe einen Daktilus. Es erscheint so ein Moll. Und jetzt muss ich das natürlich machen, dass es nicht wirkt wie Schnittke, also wie quasi Zitate.
Puristilistisch da ineinander.
Ja, ich mache es dann so, dass ich einen, und da habe ich schon wieder zu wenig Instrumente, weil ich ein kleines besetztes Orchester habe. Zuerst denke ich immer, ich habe zu viele Instrumente, und wenn du ein paar Monate drin bist, denke ich, oh, das wäre jetzt noch schön, wenn ich da noch... Jedenfalls mache ich dann das so, dass ich einfach einen chromatischen Clusterwand stehen lasse und dann mit ganz simpel mit dynamischen hervortreten. Also du hast quasi ein chromatisches Total, oder? Und was du dann rausnimmst, ist dann die Harmonik so quasi. Mhm. Und natürlich spielt die Bratsche dann nicht wortwörtlich Der Tod und das Mädchen, sondern ich mache so eine Art mit einer Trillerkette. Also du hast dann die Melodik schon, die Oberstimme ist drin, aber unten hast du immer, also es gibt dann mehr so eine, ich würde sagen, eine akkordische Fläche mit einer geführten Oberstimme. Mhm. So. Mhm. Aber wenn es jemand erkennt...
Also weniger plain als Es ist genug beim Violinkonzert von Alban Berg.
Ja, beim Es ist genug, da frage ich mich auch. Weil er hat ja einmal gesagt, er hätte zuerst die Reihe gehabt. Und dann habe er diesen Rest, diesen Ganztonrest oben, das sieht ja dann wirklich anders aus, nach all den Terz
aufmachen.
Das habe ich im Cello-Stück, ist mir das auch passiert. Nämlich, dort steht Religioso. Und ich mache nie solche Vortragsbezeichnungen, also Charakter-Vortragsbezeichnungen. Und das mache ich nur zwei, drei Mal, habe ich das gemacht, wenn ich irgendeinen Komponisten nicht zitiere, aber in dem Sinn eine Allusion an ihn oder eine Huldigung, ja, kann man sagen, eine Widmung. Und Zimmermann hat in der Cello-Solo-Sonate genau dieselben... Jedenfalls dort, einer der Töne fehlt bei ihm, aber sonst ist genau dieselbe diastematische Ordnung der Töne. Und dort fährt dann, sollte der Cellistin eigentlich leer zurückfahren mit dem Bogen, um zu zeigen, da ist was.
Da fehlt ein Ton.
Die meisten machen es nicht. Aha. Aber es steht drin. Das war auch eine Hörverwandtschaft. Also ich habe das mal, die Solo-Sonate mal gehört und plötzlich gemerkt, das ist ja genau, sogar in derselben Oktave, wie ich es begonnen habe zu schreiben. Es gibt ja auch richtige Archetypen, oder? Wenn du mal schaust, 1, 2, 4, 3, wo das überall vorkommt. Also das beginnt im Gregorianischen Choral und geht bis zur Jupiter-Sinfonie und noch weiter. Es gibt wirklich so fast ja, melodische Archetypen, die, ich weiß nicht wieso, aber es leuchtet, also der da, ich finde, der leuchtet noch ziemlich ein, oder? Du musst irgendeinen Eingriff machen, sonst hast du eine Skala. Und eine Skala ist noch ungeordnetes Material. Also lässt du einen Ton aus, machst den nächsten und kommst wieder zurück. Mhm. Und wie die Gambiata zum Beispiel in der Renaissance. Es gibt so Dinge, die man fast intuitiv herleiten kann, ohne dass man sie über den Kopf machen muss. Und ja, bei Wolfgang habe ich auch schon Dinge gehört, wo er dann auch sagt... Natürlich, das schwingt bei mir alles mit. Es sind auch nie wortwörtliche Zitate. Es sind mehr so ich weiß auch nicht, wie man die Allusion...
Allusion ist doch ein gutes Wort. Ich würde gerne noch sprechen über das Triptychon, was jetzt bei diesem Festival in Hamburg aufgeführt werden wird. Es ist ja das erste Mal, dass ein Orchesterwerk von Ihnen im großen Saal der Elbphilharmonie erklingt, wenn ich das richtig sehe. Und dann eben gleich diese drei Stücke, die offenbar zusammenhängen, die sind uraufgeführt worden, glaube ich 2010, unter dem Dirigat von Pierre Boulez.
Genau, also eigentlich sind zwei Stücke schon gestanden. Die funktionieren wirklich tatsächlich alle. Also es ist nicht so, oder, dass man sagt, ja, wenn ich einen langsamen Satz höre, da fehlt mir dann das abschließende Presto oder so. Die Stücke sind so reich in sich von der Topografie her, dass sie
nicht bezüglich sind, notwendigerweise. Das war auch mein Eindruck.
Ja. Aber ich habe tatsächlich natürlich ziemlich viel strukturelle Verwandtschaften drin, vor allem von Chord zu Turn. Buß war das erste. Mhm. Das habe ich geschrieben für das Luzerner Sinfonieorchester. Und dann hatte ich gerade ein Jahr danach den Auftrag vom Luzern Festival für ein Orchesterstück. War ein schönes Programm mit Olga Neuwirth und Xenakis. Und da habe ich dann Chord geschrieben. Und bei Chord habe ich gemerkt, dass der Charakter, also ich musste ja auch was anderes, ich wollte nicht zweimal ein ähnliches Stück machen. Und ich habe dann ziemlich massiv vertikale Schichten aufeinander gelegt. Also das Stück kommt, finde ich, ziemlich viel geballter und man kann auch sagen massiger daher als Buß, dass er
wenn viel melodischer mehr, erscheint, ja, viel aufgebrochener.
Ja, aufgebrochen ist sehr schön. Mhm. Und dann aber, als mir das bewusst wurde, habe ich gegen Ende von Core, habe ich etwas vom Anfang einen Aufgang von Boost quasi, ja, fast, also bei Core ist es fast ein wenig wie angehängt. Also so, es gibt einen Übergang natürlich, aber es ist doch so ein wenig die Faust aufs Auge. Aber ich hätte dann quasi eine Symmetrie machen können mit diesen beiden Polen.
Indem sie die einfach aneinander legen, so.
Genau. Und als dann Boulez eben sagte, ja, wir machen ein Orchesterkonzert und so, dann habe ich ihm gesagt, ja, es wäre eigentlich wunderbar, ich habe zwei Orchesterstücke und die beziehen sich irgendwie aufeinander und ich möchte gerne mal versuchen, diese beiden Stücke in dem Sinne nochmals zu spiegeln, dass ich Dinge tue, vor allem von der Dichte der Abläufe her, dass dieses neue Stück durchaus als ein eher ruhiger Mittelsatz, wenn man es jetzt als symphonische, was immer, Dreisätze anschauen würde, funktioniert.
So das klassische Adagio irgendwie so.
Genau, ja. Genau. Da hat er gesagt, ja, finde ich eine gute Idee. Also gesagt, getan. Ich habe also bei Turn habe ich die beiden anderen Stücke im Kopf gehabt. Aber vorher war das wirklich, also eigentlich erst gegen Ende von Core habe ich den ersten Bezug zu Boost gemacht, zum ersten Stück. Und so ganz gelungen ist mir das Adagio dann auch nicht. Es prügelt dann doch sich seinen Weg frei und ich habe es dann gefasst. Also es macht dann so und dann bricht es ab und dann kommt ja diese atmosphärische Wandel, wo alles Mikro... Also es ist, ich vergleiche es immer so, Sie sehen in eine Szenerie rein, Sie sehen die Figuren, alles und so, es ist alles erleuchtet, hell, es ist alles, die Konturen sind klar und dann macht es da und durch das Licht weiß man nun, erahnt man nur noch, wo was sich befinden könnte, aber man sieht eigentlich etwas anderes, so. Oder halt nichts mehr. Dieser Turn, eben dieser Wechsel, das war dann eigentlich, das ist das einzige Mal, wo ich wirklich sagen kann, diese Idee stand, bevor ich das Stück begonnen habe, habe ich dieses kleine, was immer, konzeptionelle Idee gehabt. Ansonsten schreibe ich wirklich, versuche ich immer, der Musik abzuhören, wo sie durch. Und es wäre jetzt auch nicht tragisch gewesen, wenn ich jetzt halt diese Idee nicht hätte umsetzen können, aber es hat sich wirklich, die Energie hat sich so aufgestaut, dass sie sich... Ja, dass sich dann der Kipppunkt quasi wie von, ja, wie wenn man über die Klippe geht.
Über die Klippe geht, ja. Was ich mich auch gefragt habe, es ist ja vollkommen klar, dass diese Musik unwahrscheinlich genau konstruiert ist. Gleichzeitig, auch wenn man sie so bei den Proben sieht, es gibt ja Mitschnitte, die man dann auf YouTube angucken kann, wie sie den Musikern Dinge zeigen, vormachen. Das ist zwar sehr exakt, aber gleichzeitig hat das immer auch was irgendwie ungeheuer Vitales.
Musikantisches.
Musikantisches, ja. Also hochgestochen musikantisch, will ich mal sagen, weil es so komplex ist, aber gleichzeitig darf es auch eine gewisse Freiheit haben und eben immer noch so einen Rest an improvisatorischem Zugriff. Ist das eigentlich ein die ideale Aufführung Ihres Stückes, dass man fast denkt, boah, das ist fast wie im Moment entstanden?
Ja, ehrlich gesagt mag ich auch alte Musik, die so klingt.
Ja, ist ja auch sehr beliebt inzwischen wieder, dass man alte Musik so spielt.
Also wo man wirklich manchmal einen Klang einfach in die Fresse kriegt und dann wieder, hey, was machen die jetzt und so. Ich mag das sehr, wenn man das Gefühl hat, die erfinden im Moment, obwohl man sehr weiß, dass es nicht so ist. Mhm. Aber ich meine, Verführung darf auch mal Staffage sein, also quasi das Vortäuschen von etwas, sonst können wir ja gerade einfach die Realität laufen lassen. Und das Faszinierende daran ist, Boulez hat ja genau deswegen hat er die Musik so geschätzt. Er hat gesagt, wenn ich die Partituren lese, dann habe ich das Gefühl, das sind 60, 70 Leute, die sind alle so, die haben alle die Ohren so auf, die agieren und reagieren dauernd aufeinander. Also er hat dann gesagt, das sei eine scheinbare Spontaneität, die aber künstlerisch höchst reflektiert sei, was ja eigentlich ein komischer... Aber das eine ist halt die Wirkung und das andere ist quasi die Vorgehensweise. Und er hat das wirklich dann ganz genau genommen und auch wenn irgendetwas nicht ganz aufeinander war, hat er einfach wirklich so geprobt bisher oder auch Balance-Dinge und so. Und zwar vermutlich, weil er sich gesagt hat, ja, eben dieser Habitus, dieses Zack im Moment gestalten, ist ja schon komponiert. Ich muss das irgendwie nicht noch in der Interpretation irgendwie, ich weiß auch nicht, überhören oder so. Jedenfalls, ich finde, meine Musik kann man unterschiedlich machen. Sie muss gespürt sein. Also, wenn man sie blatt spielt, klingt das halt irgendwie, wenn ich eine Stimme, eine Einzelstimme anschaue oder beim Schreiben mir vorstelle, dann denke ich mir immer, ja, hätte ich jetzt Bock, diese Stimme zu üben? Und mag ich diese Gestalt? Oder warum muss ich jetzt, verstehe ich dann im Kontext, warum ich plötzlich ein Vierteltönen nach unten spielen muss und so? Jawohl, ich verstehe es, weil ich höre, die Klarinette macht was immer, der Komplementäre dazu und so. Also ich versuche immer, das kommunikative Element in der Komposition, in den Schichten oder in den einzelnen Instrumenten zueinander mit einzubedenken. Vielleicht, weil ich einfach so gelernt habe, Musik zu machen.
Aber das ist natürlich eine relativ idealistische Vorstellung, dass dann der Fagottist sozusagen mit der Partitur seinen Part übt.
Das meine ich nicht.
Übt, um das nachzuvollziehen.
Er merkt es erst in der Probe. Aber dort merken sie es eben. Mhm. Oder wenn jemand irgendwas pupfen muss und er ist völlig alleine, die ganze, dann denkt er sich vielleicht, ja, aber wenn er merkt, aha, hallo, ich höre ja irgendwie, es macht tapparat, papparat zum Beispiel, es gibt eine Ergänzung oder es gibt eine Verdoppelung und so. Das meine ich. Mhm. Natürlich nicht, also kann man ja auch von einem Orchester.
Kann man nicht verlangen. Nein. Also kann es sein, dass Orchestermusiker möglicherweise etwas ratlos oder vielleicht sogar ein bisschen reserviert in die erste Probe kommen und dann geht es plötzlich auf im Zusammenklang?
Ich habe schon von vielen Dirigenten gehört, dass die ersten Proben wirklich hart waren. Ja. Aber ich komme ja nie zur ersten Probe. Den Fehler mache ich nie. Und die wollen aus. Das macht auch keinen Sinn, oder? Weil wenn man zu früh kommt als Komponist, dann hat man nur Stress. Man denkt, nein, wir bringen das nie hin und das ist komplett daneben und so. Und dabei machen die guten Orchester manchmal einen unglaublichen Weg noch in den letzten zwei Proben.
Haben Sie hier Ihre Stücke selbst dirigieren?
Nein. Ich habe dirigieren Chorleitung gemacht im Hauptfach, als ich Schulmusik studierte. Aber eigentlich nur, weil ich kein Instrumentaldiplom machen wollte. Und dirigieren ging halt zeitlich, ist das etwas weniger intensiv gewesen. Nein, ich wollte das nie. Und zwar, weil ich einfach ein zu schlechter Notenleser bin. Und ich mache nur Dinge, die ich weiß, ich kann sie. Und ich wäre kein guter Dirigent. Mhm. Also vielleicht vom Ausdruck her schon, aber ich hätte mir kein
vom Handwerk und von
Repertoire groß schnell arbeiten können oder so.
Ja.
Wobei, gut, als Komponist kann ich das auch nicht, muss ich ja auch nicht.
Ja. Ich habe es vielleicht übersehen, aber ich habe keine Vokalmusik.
Doch, es gibt es? Wunderbare Madrigale.
Aha.
Und das Verrückte ist, das eine Madrigal wurde zum ersten Mal, so wie es komponiert ist, aufgeführt am Geburtstagskonzert im KKL. Das ist nämlich ein dreiköriges Madrigal, das in drei polytemporal läuft, also Viertel 100, Viertel 80, Viertel 60. Und da muss ich sagen, also ich habe dieses Stück auch, wie das andere Madrigal, immer nur in der Frontalsituation, also Guckkassenbühne, gehört. Und das ist schön, aber wenn man dann endlich mal die räumliche Komponente noch drin hat, da hat es mich selber ein wenig auf Schweizerdeutsch gschudert, also ein wenig Gänsehaut bekommen. Ja. Ja, das war wunderbar. Und wir haben viel geprobt.
Aber es gibt jetzt keine geheimen Träume, eine Oper zu komponieren oder ins Musiktheater zu gehen.
Die geheimen Träume waren insofern nicht geheim, weil ich mal eine Anfrage bekam für eine Oper. Und ich habe dann gesagt, ja doch. Also ich habe mal schon die Lieder, also schon die Stilübungen in meinen Studien, da sind die Experten immer, die Juroren zum Beispiel an den Abschlussprüfungen, wenn sie das Portfolio anschauen, so, wow, diese Lieder und so, wie sie mit Text umgehen. Also ich glaube, das würde mir schon liegen. Und tatsächlich hatte ich schon eine Anfrage. Ich habe dann gesagt, ja, also ich brauche aber schon sehr viel Zeit für eine Oper. Und dann hat die rechte Hand des Intendanten gesagt, ja, das macht überhaupt nichts. Der Chef und ich, wir haben verlängert bis 23 und es war irgendwie 20 oder 19 oder so. Da habe ich gesagt, nein, wissen Sie, ich brauche viel Zeit. Ja, was heißt denn das? Ich sage, 7 bis 10 Jahre. Da habe ich gesagt, also so lange kann ich natürlich für nichts garantieren. Und jetzt bei Kurtak hat es geklappt.
Habe ich gerade gedacht, ne?
Nach etwa 5. Ja, aber der hat so viel oftmals. Also das
ist schwierig.
In diesem Leben glaube ich nicht mehr. Und da ich nicht an die Wiedergeburt glaube.
Aber das ist doch auch eine interessante Frage, wenn man so lange braucht für Stücke und gleichzeitig dann eigentlich mit den Jahren immer erfolgreicher wird, stelle ich mir vor, dass die Anfragen auch zunehmen.
Ja, ja.
Und das sind sicher auch attraktive Sachen dabei, wo man dann sagt, sorry Leute, ich kann nicht sagen,
in
10 Jahren kann ich gar nicht, oder in 6 Jahren.
Ich sage von 10 Mal, sage ich auch mal ab. Aber dafür muss ich keine Stücke schreiben für irgendein B-Orchester oder ein kleines Ensemble, das mal in der Turnhalle Strengelbachen. Oder ich unterrichte gerne. Und natürlich kann man sagen, ja, wenn du jetzt diese 20 Stunden irgendwie ins Komponieren stellst, hättest du auch noch mehr Stücke. Aber seien wir ehrlich, auch von gestorbenen, ganz großen Komponisten gibt es einfach bessere Stücke, die werden mehr gespielt und andere, das sind Marginalien. Und ich habe mir, das war jetzt einfach eine Grundsatzentscheidung, dass ich sage, ich schreibe wenig, aber dafür einfach immer mein Optimum, meines will ich erreichen, mein Optimum zu jeder Zeit. Also mache ich das mal von der ganzen Lebenssituation her, also von der materiellen Situation her, mache ich das frei. Mhm. Also ich will nicht
durchs Komponieren leben müssen.
Ja. Und von daher kann ich jetzt einfach mir die besten Angebote auslesen. Aber nochmals, wenn ich zugesagt habe, dann sage ich nicht, jetzt ist aber was Besseres gekommen, tut mir leid. Das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Ich schreibe zum Beispiel, ich habe jetzt dem Quattro di Ottima versprochen, dass ich ein drittes Quartett schreibe, obwohl ich mir geschworen habe, kein Streichquartett mehr zu schreiben. Weil wenn du nicht so viele Stücke schreibst, solltest du schauen, dass du unterschiedliche Besetzungen hast. Aber die haben jetzt einfach mich so lange.
Ja, und natürlich muss die Frage noch kommen, was ist denn mit dem Violinkonzert?
Das gibt's ja
das
schon.
Das gibt diese, wie heißt das?
Unbalanced Instability. Und das ist also ein veritables Violinkonzert. Ich bin blöd, dass ich da immer zuerst erzählt habe, ja, eigentlich ist es ein Konzertsatz mit obligater Solovioline. Also ich meine, wenn man diese Feits, ich habe es gerade kürzlich wieder in Jena, mit der Jenaer Philharmonie und Michael Barenboim. Und ich muss sagen, also die haben das wirklich gut gespielt. Also wir haben auch geprobt zusammen. Und es kommt jetzt eine Aufnahme. Es kommt überhaupt, auch das Triptychon wurde endlich aufgenommen. Es kommen jetzt 2 Aufnahmen. Eine Studioaufnahme, die wird jetzt im Moment erstellt mit dem Orchestre Assis Romand und Not. Da haben wir die ersten 3 Stücke schon drin, müssen aber noch 2. Und die Basel-Sinfonietta macht für Naxos eine Live, hatte ich auch ein Geburtstagskonzert und ich habe diese Aufnahmen schon gehört. Die klingen wirklich klanglich sehr gut für Live-Aufnahmen. Und Schweizer Phonogramm macht, wie gesagt, diese Studioaufnahmen mit dem Orchester La Suisse Romande. Das wird auch ganz toll.
Ja.
Ich musste 60 werden, bis es mal richtige Aufnahmen gibt von den Orchesterstücken.
Ja, weil auch wenn man so Spotify guckt und so, ist es nicht viel da.
Nein.
So richtig. Ne?
Nein.
Es gibt irgendwie.
Auf YouTube finden sich
viel,
über 50 Videos oder so, habe ich mal gezählt. Aber nein, wie gesagt, es ist eine Handvoll Stücke, aber diese Handvoll, glaube ich, habe ich ziemlich vieles in meinen Augen und Ohren richtig gemacht und ich bin zufrieden. Natürlich war das auch schwieriger früher, dass man, wenn man alle 2 Jahre da mit Musik kommt, oder, dann muss man erstmal wieder neu ankurbeln, ja, der hat wieder was und so. Aber nochmals auf die andere Seite hatte ich einfach den, und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich nicht vom Komponieren leben musste. Dann konnte ich sagen, ja, für Witten schreibe ich sehr gerne. Ah ja, Residenz in St. Petersburg mache ich sehr gerne. Und das ist dann schon, wenn beide Seiten sich wirklich freuen. Oder? Mhm. Das macht zwar das Komponieren nicht leichter, aber irgendwie sinnvoller.
Aber jetzt könnten Sie vom Komponieren leben inzwischen?
Ja, ich meine, ich könnte jetzt einfach unverschämt werden, sagen, ich brauche jetzt einfach 100.000 Franken für ein Stück. Ja, dann könnte ich das irgendwie machen. Aber wieso sollte ich? Wie gesagt, ich unterrichte gerne, ich unterrichte Komposition. Das ist,
Sie sind immer im Thema, Sie sind immer dran.
Und anscheinend mache ich das gut, weil die Leute kommen sehr gerne und sie können meistens auch was nachher. Und es ist wirklich schön, junge Menschen quasi herauszufinden, wo könnten die hinwollen, so. Oder ich habe ja nicht, da bin ich auch wieder mit Wolfgang komplett ein Herz und eine Seele, wie so oft. Wir wollen ja nicht irgendeine
Klone,
das musst du so machen. Ja, ja, genau. Und ja, ich habe eine spannende Klasse. Und ich habe auch Jazz-Composers und so. Das ist einfach ein schöner Mix, den möchte ich nicht missen.
Spielen Sie denn manchmal noch einfach so jam-mäßig?
Ich spiele noch 2-3 Mal Konzerte im Jahr. Also eines ganz sicher immer am 30. Dezember mit einer Funkband. Also das ist dann nicht Kunst, das ist dann Party.
Und das wo findet das statt?
In einem Musikclub namens Musikburg hier in Aarburg. Das ist ein kleines Städtchen in der Nähe von zwischen Zofingen und Olten. Und das ist so eine Art, ja, da kommen halt dann Leute, oder die sind, man wird auch älter. Es ist so ein wenig wie in einem Sinfoniekonzert, wo die Leute immer größere Haare kriegen. Ja. Das, man hat einfach Freude dran. Und wir üben dann wirklich so 5 Tage, immer Samstag, November, Ende November beginnt das und am 30. Dezember dann die große Fuhre.
Und das sind die alten Kumpels, die dann zusammenkommen?
Ja, oder? Das ist mein Bruder am Klavier und der Schlagzeuger ist auch seit 20 Jahren derselbe. Und außer der Saxophonist, der ist jung, der ist erst etwa 12 Jahre dabei.
Ja, das ist ja dann ein guter Jahresausklang.
Ja, es gibt einen Film. Das Schweizer Fernsehen hat einen Film gemacht, Gran Toccata, wo es
um die... Den
findet man aber auch auf YouTube. Und dort kommt am Schluss, kommt dieses 30. Dezember-Konzert, hört man noch ein paar, und ich mache noch eine komplett üble Ansage. Ich sage nämlich, ich wünsche euch allen ein fantastisches 2020. Das wird sicher ein wunderbares Jahr. Dann kam Corona.
Ja, dann hat sich das doch sehr anders dargestellt. Ja. Da hoffen wir, dass uns das alles jetzt nicht noch erneut blüht und dass wir ein gutes Festival auch feiern können. Ja. Sie wissen, das sind 9 Tage mit 18 Kompositionen des 21. Jahrhunderts.
Ich habe es gesehen. Wunderbar. Wunderbar.
Ganz, ganz schön krass.
Ja, weil es sind dann eben nicht nur Solos und Duos und
so. Genau, es ist nicht Kammermusik, sondern es ist richtig das große Besteck in einem großen Saal und ein bisschen anderes Konzertformat, also eher eben ohne Pause und dann zwischen ein bisschen sprechen.
Ja.
Aber Sie kommen dann auch zur Aufführung. Und das wird das erste Mal sein, dass Sie in die Elbphilharmonie kommen?
Ja, deshalb komme ich sowieso gerne. Und meine Frau hatte noch immer recht. Sie hat gesagt, du wirst mal Komposerin am Lustern-Festival, du gewinnst mal das. Und ich habe immer gesagt, du hast keine Ahnung, weil sie ist ja nicht Musiker. Und sie hat gesagt, du wirst sehen, in den nächsten paar Jahren wirst du in der Elbphilharmonie aufgeführt. Sie hatte bis jetzt immer recht. Ich freue mich total auf die Elbphilharmonie. Sie durfte nämlich... In der quasi Voreröffnung gab es ja von Sascha Walz Company, gab es diese Bespielung, Betanzung. Sie war eingeladen. Sie war also wirklich ganz frisch war sie schon in der Elbphilharmonie. Und ich habe sie erst, als wir in Hamburg waren, quasi von außen bestaunt. Also natürlich ein wenig Terrasse und ja, was man so als Tourist macht. Aber ich freue mich jetzt
sehr. Aber in den Sälen waren sie noch nicht. Ja, ganz toll. Ja, dann freuen wir uns sehr auf Sie und... Herzlichen Dank.
Danke Ihnen. War schön.
Sehr schön.
Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.